NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. September 1919. Die erste freie Waldorfschule wird in Stuttgart eröffnet.
Dunkle Tanne wächst im Mut, stumm und still den Sternen zu.
Mit Flötenklängen, Morgengruß und Aufwärmübungen beginnt der tägliche Unterricht.
Dieser ganze rhythmische Teil hat so die Aufgabe, die Kinder ein bisschen in Bewegung zu bringen, durchblutet zu machen, dass sie dann erfrischt in den eigentlichen Lernteil des Unterrichts gehen.
Ein Lernteil ohne Schulbücher und ohne Noten, bis etwa zur Klasse 8. Ohne Sitzenbleiben, ohne Leistungsdruck. Genannt Waldorfschule. Heute, vor 100 Jahren, wird die erste in Stuttgart eröffnet. In einem alten Café, so der ehemalige Waldorfschüler und Lehrer Dietrich Estal.
Auf der Uhlandshöhe hieß das. Das hat der Fabrikant Emil Molt gekauft. Molt wollte für seine Arbeiterkinder eine 12-jährige Bildung ermöglichen und hat dazu Steiner gebeten, die Schule einzurichten.
Emil Molt ist Inhaber der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria. Das erklärt den Namen der neuen Schulform. Ihr Konzept stammt von Rudolf Steiner, Naturwissenschaftler, Philosoph und Begründer der Anthroposophie, einer Lehre, die den Menschen im Einklang mit Natur und Kosmos sieht. Henning Kulak-Ublik, Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Wir können eben handeln, wir können fühlen, wir können denken und alles das gehört beim Lernen zusammen. Das heißt, das ist dieses ganzheitliche Konzept der Waldorfschulen, dass es immer darum geht, dass die seelischen Fähigkeiten eines Menschen alle angesprochen werden.
In Steiners Pädagogik gilt das Prinzip der Dreigliedrigkeit, der gleichberechtigten Förderung von intellektuell-kognitiven, künstlerisch-kreativen und handwerklich-praktischen Fähigkeiten. Matheunterricht zum Beispiel ist nicht nur Kopfrechnen. Im Unterricht der Berliner Waldorfpädagogin Ilka Wiemann werden Ziffern geknetet, Rechenaufgaben gestampft, das kleine Einmaleins geklatscht.
Das Rechnen, das klatschen wir, weil wir wollen, dass die Kinder mit dem ganzen Körper lernen und nicht nur kognitiv. Und wenn man etwas klatscht, dann hat man den Rhythmus auch gleich im Körper drin.
Steig zum Himmel, im Sturm das Meer.
Rhythmus spielt eine große Rolle im Waldorfunterricht.
Der Rhythmus ist schon was sehr Wichtiges, weil in der Waldorfpädagogik, da werden sozusagen die Rhythmen als ein Mittel neben vielem, vielem anderen benutzt, weil Rhythmen wie in der Musik einfach die Seele zum Klingen bringen, Gefühle entzünden. Durch den Rhythmus entsteht eine tiefe, tiefe, auch körperliche Empfindung.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts interessiert sich niemand für die Seele und Empfindungen der Kinder. Schule, das bedeutet vor allem Drill und Gehorsam. Rudolf Steiner hat andere Vorstellungen von Erziehung. Henning Kulak-Ublik.
Die zweite Ebene ist, dass wir davon ausgehen, dass in jedem Menschen eine einzigartige Individualität herrscht. Das heißt, wir müssen dem jungen Menschen dazu verhelfen, dass er ein Verhältnis zu demjenigen entwickelt, was sein eigenes innerstes Wesen ist. Und das geschieht interessanterweise in der Beziehung, im Verhältnis zu anderen Menschen. Deswegen ist die Waldorfschule so eingerichtet, dass die Kinder in Klassengemeinschaften über viele, 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 viele Jahre zusammen sind, weil sie eben miteinander durch die unterschiedlichsten Entwicklungsprozesse durchgehen können und aneinander ganz viel lernen können.
Dazu gehört auch, dass der Klassenlehrer lange Zeit nicht wechselt.
Liebe Frau Waldorf, guten Morgen.
Sechste Klasse, guten Morgen.
Damit der Lehrstoff besser hängen bleibt, wird in Epochen unterrichtet. Das heißt, wochenlang findet täglich 2 Stunden lang dasselbe Fach statt, zum Beispiel Englisch oder Biologie. Ihre Fortschritte halten die Schülerinnen und Schüler selbst fest in sogenannten Epochenheften.
Dieser Gedanke, dass Schule zunächst mal dafür da ist, dass man einfach an dem Fähigkeitenwesen des Menschen arbeitet. Das heißt, die Kinder nicht zu Objekten von irgendeinem Bildungsziel macht, sondern zu den eigentlichen Subjekten des Lernens, weil sie es sind, die mit ihrem Willen, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken sich diese Fähigkeiten ja erarbeiten müssen. Das ist etwas, was in Deutschland immer noch als eine Außenseiterposition gilt.
Eine spezielle Pädagogik. Bei den aktuell rund 90.000 Waldorfschülern an 247 deutschen Schulen kommt sie sehr gut an.
Im Vergleich zu meinen Freunden aus der Staatsschule, die wissen nicht, was Handwerken ist, haben noch nie irgendwas Großes genäht. Ja, und auch die ganzen Praktika wie Sozialpraktikum und Landwirtschaftspraktikum und solche Sachen sind einfach so gute Erfahrungen und demnach hat man auch vielleicht nicht so große Probleme, sich einen Beruf auszudenken.
Wir sind eine total gute Schule und in vielen Dingen auch, glaube ich, besser als die staatlichen Schulen.
So sieht es auch Waldorf-Schulensprecher Henning Kulak-Ublik.
Das Problem in Deutschland ist, dass wir in einer alten, immer noch mit Resten des Obrigkeitsstaates ausgestatteten Schulkultur leben, wo immer noch diese Meinung vorherrscht, Schule sei eine staatliche Veranstaltung. Das geht zurück auf das allgemeine preußische Landrecht von 1794, wo das nämlich so reingeschrieben wurde. Was letztendlich dazu führt, dass man davon ausgeht, dass der Staat es auch inhaltlich zu organisieren hat, statt einfach dafür zu sorgen, dass eine Vielfalt möglich ist und die Eltern auch eine entsprechende Wahlfreiheit haben.
Während staatliche Schulen jedoch kostenlos sind, müssen Eltern für ihren Sprössling an der Waldorfschule monatlich durchschnittlich 200 Euro zahlen. Dafür dürfen sie bei Unterrichtsinhalten und Lehrereinstellungen mitbestimmen. Apropos, wie sieht der typische Waldorfpädagoge aus?
Ah, das sind doch so entschwebte Hippies, die den ganzen Tag nackt im Garten ihren Namen tanzen, sich die Achselhaare kämmen, den Sonnengruß machen. Genau so ist es.
Eher nicht. Voraussetzung für eine Lehrtätigkeit an der Waldorfschule ist ein berufsbegleitendes Seminar oder ein Vollzeitstudium. Und besonders viel Engagement.
Die Bezahlung ist geringer, der Aufwand ist größer. Und genau dieser Aufwand ist der, der mich eigentlich auch erfreut, weil ich weiß, ich kann mit dem, was ich tatsächlich als Idee habe, was ich mir vorstelle, selbst gestalten, wie es für mich stimmig ist und natürlich für die Kinder.
Zu den prominenten Ex-Waldorf-Schülern zählen Robert Azorn, Nastassja Kinski, Heiner Lauterbach, Michael Ende, ebenso wie die US-Stars Jennifer Aniston und Sandra Bullock. Sie alle erlebten einen Unterricht mit viel Handarbeit, vielen Praktika, viel Musik und Eurythmie. Eine von Rudolf Steiner erdachte Bewegungslehre. Mit bunten Tüchern werden Laute und Wörter dargestellt.
Ja, ich kann vielleicht meinen Namen tanzen. Ich weiß aber auch, wie man mit mathematischen Formeln umgeht. Ich weiß auch, wie man physikalische Gesetze anwendet. Und dann kann ich halt auch noch Buchbinden, plastizieren, tischlern und nähen. Das kann auch nicht jeder.
Allerdings kostet das Erlernen dieser zusätzlichen Fähigkeiten Zeit.
Man ist langsamer, also nicht, dass man weniger lernt, sondern man hat mehr Zeit dazu. Und das ist dann einfacher, dann steht man nicht unter Leistungsdruck, kann immer noch seine Kindheit genießen, aber ist trotzdem in der Schule weit genug.
Das müssen die Waldorfschüler auch sein, denn für ihre Abschlüsse gelten dieselben Prüfungsbedingungen wie an staatlichen Schulen. Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich.
Waldorfschüler nehmen dann oft wahr, dass sie gewisse Kenntnisse noch nicht erreicht haben, die an Regelschulen gefordert werden. Immer kurz vor den Abschlüssen, Realschulabschluss, Abitur. Von daher erkläre ich mir den hohen Anteil an Nachhilfestunden an Waldorfschulen.
Dennoch sind Waldorfschulen bei Eltern beliebt.
Im Vergleich sehe ich, dass meine Tochter im Vergleich zu dem Sohn, der auf der Staatsschule ist, sehr viel unbefangener an Aufgabenstellungen herangeht. Das heißt, sie setzt sich hin und versucht aus sich heraus eine Lösung zu finden, eine Aufgabe zu erfüllen, während mein Sohn erstmal sich daran orientiert, wie machen andere das, wie ist die Norm, was wird erwartet.
Für mich war aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja die Anthroposophie nicht Gegenstand des Schulunterrichts ist. Sie gibt natürlich das Menschenbild vor, aber wird ja nicht in der Schule als Ideologie vermittelt.
Rudolf Steiners Anthroposophie bildet auch heute noch das theoretische Fundament der Waldorfpädagogik. Und wurde anfangs unwidersprochen akzeptiert von Lehrern, Eltern und Kindern. Seit einigen Jahren sorgt sie für Ärger. Steiner, spirituell oder spinnert? Anthroposophie-Kenner Helmut Zander.
Steiner ist der Meinung, dass man in diesem hellseherischen Zustand Dinge sieht, die ein normaler Mensch nicht sieht. Etwa eine Aura eines Menschen. Oder man könne die Reinkarnationen eines Menschen nachvollziehen. Alles das sind Dinge, von denen Steiner glaubte, alle würden sie genauso objektiv wie Ergebnisse im Labor nachvollziehen können. Aber an diesem Punkt gehen die Binnenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung radikal auseinander. Denn das, was Steiner gesehen hat, hat am Ende nur er gesehen.
Steiners Behauptung, sein Wissen durch Gespräche mit höheren Wesen erlangt zu haben, schadet seinem Ruf und der Waldorfpädagogik, so der Mainzer Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich.
Weil Steiner mit wissenschaftlichem Anspruch eine religiöse Welt präsentiert. Da liegt sozusagen der Skandal der Anthroposophie. Deswegen wird auch die Anthroposophie von vielen meiner Fachkollegen nicht ernst genommen.
Ihr Kurzurteil lautet:
Gelingende Praxis beeindruckt,
Dubiose Theorie schreckt ab.
Seine esoterischen Erkenntnisse hat Rudolf Steiner in mehr als 300 Büchern beschrieben.
Steiner wollte nicht, dass die Waldorfschule eine Weltanschauungsschule ist. Steiner hat gesagt, wir lehren keine Anthroposophie. Aber er hat auch gesagt, die Anthroposophie soll darinnen stecken. Und das ist natürlich eine schwierige Kombination, die von manchen auch als unehrlich empfunden wird.
Ein eigenes Schulfach zu Steiners Theorien findet man heute nicht auf den Stundenplänen der Waldorfschulen. Aber die knapp 250 deutschen und rund 1200 internationalen Schulen sind frei in der Wahl ihrer Unterrichtsinhalte, je nach Anschauung von Lehrern und Eltern. Anthroposophie-Kenner Helmut Zander.
Ich selbst bin der Meinung, natürlich ist die Waldorfschule eine Weltanschauungsschule, aber das ist jede Schule. Jede Schule hat Prinzipien, hat ein Menschenbild, hat Ideale, nach der sie erzieht. Es kann keine normfreie Schule geben. Das Problem bei der Waldorfschule ist nicht, dass sie eine Weltanschauungsschule ist, sondern dass sie viele Dimensionen mir nicht offen genug diskutiert.
Genau daran wird derzeit gearbeitet, sagt Henning Kulak-Ublik, Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Also unser Lehrplan ist, das muss man dazu sagen, ein Rahmenlehrplan, der sehr, sehr freilassend ohnehin schon ist. Aber wir wollen den nochmal komplett auf den Kopf stellen und nochmal neu angucken unter dem Gesichtspunkt, wie wir jetzt nach 100 Jahren Erfahrung bestimmte Gesichtspunkte neu einführen wollen oder auch teilweise Sachen weglassen wollen, die ihre Bedeutung verloren haben.
Ein weiteres Problem sind die rassistischen Elemente in Rudolf Steiners Lehre, wo zum Beispiel vom starken Triebleben der Neger oder von der geistigen Überlegenheit der weißen Rasse die Rede ist. Bereits in den 1990er Jahren untersucht eine anthroposophische Kommission in den Niederlanden Steiners Schriften und kommt zu dem Schluss, dass Rassismus nicht zentral für sein Werk sei. Im Jahr 2007 erklärt die Bundesprüfstelle für mediengefährdende Schriften Steiners Äußerungen für unbedenklich. Henning Kulak-Ublik.
Es gibt einzelne Formulierungen, von denen man sich klar distanzieren muss, und das haben die Waldorfschulen auch getan. Mit der Stuttgarter Erklärung haben sie sich ganz deutlich von jeder Form der Diskriminierung abgesetzt, einschließlich bestimmter Formulierungen, die aus Steiners Werk überliefert sind.
Die Waldorfschüler selbst haben längst eine ironische Distanz zu ihrem Schulgründer gefunden, wie sie in einer Abi-Rede beweisen.
Eines düsteren Tages, da stand Rudolf Steiner auf der Uhlandshöhe und siehe da, die Himmel öffneten sich und er empfing 7 Gebote, an welche sich jeder treue und gläubige Waldorfschüler zu halten hat. Und Steiner fasste sie in Worte und publizierte sie in lila wollgebundenen Büchern. Und die Offenbarung war vollzogen und für fast jeden zugänglich gemacht.
Empirische Studien belegen, Waldorfschüler gehen lieber zum Unterricht als andere, schneiden in der PISA-Studie besser ab und sind beliebt in der Wirtschaft, denn sie gelten als lösungsorientiert, zupackend und kreativ.
Ich glaube schon, dass ich gut aufs Leben vorbereitet bin und dass es in der Zukunft nicht auf irgendwelche abstrakten Sachen, die man weiß, und auf großes theoretisches Wissen ankommt, sondern dass es eher darauf ankommt, sich flexibel auf neue Situationen einstellen zu können. Und dieses Lernen zu lernen ist ja hier das Grundprinzip.
Und sollte das Leben doch einmal zu hart umgehen mit den Waldorfschülern, dann hilft Humor.
Geraten Sie nach dem Abitur in eine unangenehme Situation, so setzen Sie nur schnellstmöglich die lieblich lila Waldorfbrille auf. Auf diese Weise können Sie jederzeit in die heile Waldorfwelt zurückkehren.
Licht im Himmel, Licht in mir. Licht durch mich auf Erden hier.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an die Eröffnung der ersten freien Waldorfschule heute vor 100 Jahren. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.